Guten Morgen zusammen. Einige haben es ja doch noch geschafft. Es gibt eigentlich keine Ausrede, wenn ich hier bin. Ne? Das war jetzt doppeldeutig, ne? Wenn ich es geschafft habe, hier hinzukommen und wenn ich... Nein, ich freue mich, wieder hier zu sein. Liebe Grüße von meiner Frau. Die hat es noch nicht geschafft. Das war zu kalt zu Hause. Das Bett war zu warm. Und nee, unsere Töchter sind unterwegs irgendwo und die müssen gleich abgeholt werden. Und deswegen... Große Bürde hast du mir aufgelegt hier, ne? Ich euch Sachen mit an die Hand geben soll, damit man Satan erkennt. Ja, aber ich probier's mal. Überschrieben habe ich die Predigt mit der Kopierer. Und Achtung, diese Idee der Predigt ist auch kopiert. Ich habe da bei meinen Recherchen im Internet, also wir hatten das Thema irgendwann mal so angedacht und dann habe ich bei meinen Recherchen im Internet eine hervorragende Predigt dazu gefunden und habe gedacht, gut, wenn sich einer so viel Arbeit damit gemacht hat, kannst du daraus einen Teil kopieren und das Beste behaltet und den Rest lasst weg. Ein junger Mann hatte gerade angefangen in einem Büro, in einem kaufmännischen Büro und steht mit einem Packen Papiere vor einem Bürogerät. Und völlig hilflos, er weiß nicht, was er machen soll und guckt und sucht und kommt aber überhaupt nicht klar. Da kommt der Chef vorbei, sieht das, dass dieser junge Mann echte Probleme hat und sagt, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Nimmt die Papiere, tut ihn in den Reißwolf und der junge Mann, ja super, danke. Wenn Sie mir jetzt noch sagen können, wo die Kopien rauskommen, damit ich die meinem Vorarbeiter geben kann, so kann das manchmal passieren, wenn man ungefragt einfach eingreift und nett sein möchte. Ich möchte heute über Kopien sprechen. Besser gesagt, ich möchte eigentlich über jemanden sprechen, der gerne kopiert. Aber das möchte ich nur am Anfang machen, weil ich glaube, dass es wichtiger ist, auf das Original zu sehen und nicht auf die Kopie. Hat jemand von euch schon mal eine Blüte in der Hand gehabt, also einen gefälschten Geldschein? Hat das, ja? Da, wer hatte schon mal? Eins, zwei, drei? Also es gibt schon einige, die haben schon mal eine Blüte, so nennt man das ja, in der Hand gehalten. Konntet ihr den Unterschied erkennen oder nicht? Konnte man sehen, ja? Meistens, also wenn sie gut gemacht sind, die Blüten, dann ist es echt schwierig zu erkennen, wo der Unterschied ist. Aber es gibt Experten, die erkennen Falschgeld mit einem Blick. Die schauen auf den Schein und wissen sofort Bescheid. Aber nicht, weil sie das Falschgeld studiert haben und sich das Falschgeld ganz genau angeguckt haben und geguckt haben, wo die Fälscher den Wert drauf legen, sondern weil sie das echte Geld in- und auswendig kennen. Und deshalb erkennen sie auch sofort jede Fälschung. Weil sie sagen, das gehört nicht zu dem echten Schein oder das ist dazu gemacht. Also sie beschäftigen sich viel mehr mit der Originalbanknote als mit der Fälschung. Der Kopierer, von dem ich am Anfang sprach, das ist euch ja wahrscheinlich allen klar, das ist der Feind Gottes, Satan, Teufel oder Luzifer genannt. Wisst ihr, wie Luther ihn genannt hat? Nicht? Den Affen Gottes. Ja, Luther hat gesagt, das ist der Affe Gottes, weil der Gott ständig nachahmt, weil er ihm alles nachmacht. Das beginnt ja schon hier. Also Gott hat viele Namen. Jahwe, Jahwe, Jehova. Und so reicht es dem Teufel auch nicht, nur einen Namen zu haben. Auch er nennt sich Satan, der Böse, der dunkle Fürst und alle möglichen Namen. Und das ist nur der Anfang. Ich glaube, wir wissen alle, dass Gott unumstritten ein mächtiger Herrscher ist und der alles in der Hand hat. Und Satan sieht das und will das selber auch. Und deshalb herrscht auch der Teufel. Und tatsächlich hat ihm Gott einen gewissen Machtbereich auf der Erde zugestanden und hat ihm gesagt, da darfst du wirken. Und so übt er seine Herrschaft auf dieser Erde aus. Gott hat einen Hofstaat aus Engeln und himmlischen Wesen. Und wenn Gott das hat, muss der Feind das auch haben. Und deswegen hat auch der Feind Geister und Dämonen, die ihm zu Diensten sind. Ich hoffe, ihr merkt das. Gott macht was, kreiert was, ist ein Schöpfer und Satan ahmt das nach. Das geht noch weiter. Gott, das ist Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann findet sich mit dem Tier, das in der Offenbarung beschrieben wird, dem Antichristen und dem falschen Prophet auch eine sogenannte Dreieinigkeit. Wieder hat Satan nachgeahmt, was Gott vorgemacht hat. Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn ich mir dann anschaue, was heute alles als Liebe verkauft wird, dann wundert es mich eigentlich nicht, dass die Menschen heute eigentlich nicht mehr viel Ahnung davon haben, was eigentlich wahre Liebe ist. Was wahre, reine, echte, schenkende Liebe ist. Die Palette, wenn man heute über Liebe spricht in der Gesellschaft, die reicht von Pornografie über falsch verstandene Opferhaltung, Besitzanspruch, Egozentrik, vorgegaukelte Nächstenliebe, natürlich auch echte Nächstenliebe, das gibt es auch, aber all das wird in einem Topf geschmissen und wird als Liebe verkauft. Und interessant ist das manchmal bei uns Christen auch so. Wenn wir heute darüber diskutieren würden, was ist eigentlich Liebe, dann wäre das sicherlich ein spannendes Thema. Ja, was ist eigentlich Liebe? Und wenn man jetzt nicht die Standardantwort gibt und sagt, Jesus Christus ist die Liebe, das ist natürlich immer richtig, ja, das ist wie mit dem Eichhörnchen, ne? Jesus Christus ist immer die richtige Antwort auf alle Fragen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was ist denn für euch echte Liebe? Dann käme da sicherlich viel bei raus, was ganz toll ist. Aber ich bin mir sicher, auch manche Sachen, wo ich sage, ah, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob das tatsächlich echte Liebe ist. Wie oft sehen wir auf andere herab? Ja, auch bei dieser Predigt ist mir das aufgefallen, war viel Gutes dran. Und dann kamen so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, das finde ich schon ziemlich hart, ne? Wenn dann andere verurteilt werden, weil sie Dinge nicht so sehen wie wir Christen. Ist das Liebe? Aber wir gehen weiter. Gott ist ein Gott, der gerne segnet. Und der Segen kann sich auf ganz unterschiedliche Arten ausdrücken. Durchaus auch materiell. Allerdings sind es niemals die Güter an sich, die mich glücklich machen und die mein Leben lebenswert machen. Das ist spannend. Natürlich freut es mich, dass wir zwei Autos haben und ich dadurch sehr flexibel bin im Moment, dass wir sehr unterschiedlich arbeiten und so, aber glücklich macht mich das nicht. Aber es macht mich glücklich, dass Gott mich mit allem versorgt, was ich brauche. Die Güter an sich machen eben nicht glücklich, aber sie machen mein Leben lebenswerter. Das Wissen, dass mein Vater im Himmel den Ursprung des Lebens ist, mich mit allem versorgt, was ich brauche. Und dass er mich beschenkt, viel mehr als das ich brauche, also über das Maß hinaus. Das ist Segen. Und das ist Segen, den wir als Kinder Gottes erleben dürfen. Ich hatte mal eine Frau, die hat zu mir gesagt, ich brauche unbedingt neue Küche, meine alte Küche ist so kaputt. Und ich sage, ja, warum bittest du Gott denn? Darum kann ich doch Gott nicht bitten. Also wirklich, das geht doch nicht. Ne? Warum nicht? Er hat gesagt, wir dürfen um alles bitten, was wir uns wünschen. Als ich in der, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, als ich in der Ausbildung war in Wiedenest, da kam gerade diese DVD-Spieler raus. So lange ist das schon her. Ne? Heute hat man keine DVDs mehr, aber damals war das so, da kamen die DVD-Spieler raus und ich habe gedacht, so ein Ding hättest du auch gerne. Aber kannst du nicht machen, da du von Spenden lebst, kannst du jetzt nicht für 200, 300 Euro da so einen DVD-Player kaufen. Und dann klingelte es irgendwann an meiner Tür und dann kam jemand mit so einem DVD-Spieler in der Hand und sagte, hör mal, ich habe mir zwei gekauft, ich weiß gar nicht warum, ich wollte das mal ausprobieren, den einen brauche ich nicht mehr, möchtest du den haben? So ist Gott, ne? Ich glaube, wir, Jesus sagt das auch mal, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet mich doch, Ja? Und dabei geht es nicht darum, dass Gott so eine Wunscherfüllungsmaschine ist. Aber es geht darum, dass es Gott wichtig ist, was uns am Herzen liegt und worüber wir uns freuen. Und ich glaube, wie so ein Vater, der seinem Kind eine Freude macht, wenn es uns nicht schadet, macht Gott das, wenn es möglich ist. Manchmal auch nicht, er schenkt nicht alles, was ich mir wünsche, aber es ist schon sehr großzügig. Und wenn wir ihn nicht bitten, werden wir es nicht erleben. Aber wir Menschen, wir neigen ganz schnell dazu zu glauben, wenn ich gewisse Dinge besitze, dann bin ich glücklich, zufrieden. Dann fühle ich mich gut und dann werde ich geliebt, dann ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, bei meinen Kindern merke ich das manchmal, ne? Wenn die was unbedingt haben wollen, ne? So das neue Handy oder so. Ne? Ah, Papa, wenn ich das habe, dann frage ich auch nie wieder nach was. Ja. Oder wenn das ist so wichtig, das brauche ich unbedingt zum Geburtstag. Ich spiele so gern damit und dann guckt man 4 Wochen später ins Kinderzimmer und dann liegt das irgendwo im Schrank und wird nicht mehr benutzt. Aber wir Menschen neigen dazu. Warum ist das so? Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Teufel uns vielleicht zu einem Lottogewinn verhilft. Warum tut er das? Das wäre ja eigentlich was Gutes für uns. Und wir gehen ja davon aus, dass der Teufel gar nichts Gutes für uns will, sondern nur was Böses für uns will. Aber die Freude über so einen Gewinn, die kann, das haben wir ja auch schon in manchen Fällen erlebt, recht kurz sein. Selbst wenn der Kontostand länger ein mehrstelliges Plus aufweist, gibt es immer einen Preis, den du so für ein solches Glück zahlen musst. Wer sind eigentlich noch meine Freunde? Sind die jetzt nur wegen des Geldes bei mir? Oder, ich weiß nicht, ich habe das nicht mehr im Kopf, wie der hieß, aber es war ja gerade einer, der einen riesen Lottogewinn gemacht hat und sein Geld wirklich mit vollen Händen rausgeschmissen hat und innerhalb von 4 Monaten oder ich weiß gar nicht, wie lange es war, aber ich glaube, es waren 4 Monate, schon alles ausgegeben hat von den 10 Millionen, die er da gewonnen hat. Ne? Warum ist das so? Warum macht Geld an sich nicht glücklich? Weil die Dinge an sich keinen Wert haben. Das ist genauso wie mit dem Geld. Der Geldschein an sich, der 200-Euro-Schein, ist an sich wertlos. Das ist ein Stück Papier, das kaum einen Pfennig kostet. Ich kann mir zwar von 200 Euro mehr kaufen als von 10 Euro, aber essen kann ich beide Scheine nicht. Das merken wir gerade in der Ukraine, wenn Geld dann nicht mehr alles ist. Ja? Und wenn es kein Essen gibt, das man von Geld kaufen kann, dann nützt auch das Geld nichts mehr. Und wenn ich beide Scheine anzünde, dann brennen sie ungefähr gleich lang. Auch da gibt es keinen Unterschied zwischen einem 10-Euro-Schein und einem 200-Euro-Schein. Und echtes Glück und Lebensqualität kann ich mir eben nicht von Geld kaufen. Das biblische Wort Mammon beschreibt das. Beschreibt das leere Versprechen, das Geld oder materielle Dinge gerne geben. Wenn du mich hast, dann geht es dir gut. Dann hast du keine Sorgen, dann bist du wer. Mammon verspricht uns etwas, das wir alle zu leben brauchen. Wenn du mich hast, dann wirst du geliebt, dann bist du beliebt, dann hast du Freunde. Welch eine Lüge und welche Enttäuschung, wenn ich dieser Lüge tatsächlich Glauben schenke. Und das tun viele Menschen. Aber jedes Versprechen ist immer nur so gut, wie die Person, die dahinter steht und es hält oder eben nicht. Und hinter dem Mammon steht der Kopierer. Der, der den Segen Gottes kopieren möchte. Und bei diesem Kopierer ist es sogar so schlimm, dass er nicht mal Interesse daran hat, sein Versprechen einzulösen. Alles fake. Das ist alles Lüge. Eine tolle Werbung. Große Versprechen. Aber dahinter steht nichts. auch ein Beispiel davon, dass Satan etwas nimmt, was Gott geschaffen hat, und es pervertiert. Ja, es verwandelt in Schmutz. Oder woran denkst du, wenn du hörst, dass jemand ein Zeichen auf der Hand oder auf der Stirn trägt? Woran denkt ihr da? Ja, woran denkt ihr da? An Satan, bitte was? Cooles Tattoo, ja. Einer sagte Satan. Gibt es noch mehr, die diese Stelle kennen? Warum sagt sie Satan? Weiß das jemand? Kaufen und verkaufen. Richtig. Das fällt uns sehr oft ein. Und zwar steht das in Offenbarung 13, Vers 16 bis 18. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas verkaufen oder kaufen. Und dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tiers in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Es ist die Zahl 666. Ich denke mal, das ist uns allen bekannt oder vielen bekannt, dass das darum geht. Aber es ist eigentlich erschreckend, dass selbst wir Christen, die mit der Bibel vertraut sind, bei diesen Zeichen an Hand und Stirn sofort fast reflexartig an das denken, was in Offenbarung 13 steht. Weil eigentlich geht es bei diesen Zeichen um etwas, was Gott gemacht hat und was der Satan umgeformt hat. Jesus hat uns angewiesen, nicht gleich aufzuspringen und Hurra zu schreien, wenn jemand behauptet, der Christus zu sein. Und in diesem Sinne brauchen wir genauso nicht Furcht und Panik zu verfallen, wenn jemand sagt, ich weiß, wer der Antichrist ist. Also der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Zeichen auf Hand und Stirn eben auch eine Kopie ist. Woher kommt's? Weißt du es? Richtig. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass als Gott die Israeliten unter Moses aus der Sklaverei herausführt, gab er ihnen nicht nur die 10 Gebote, sondern schärfte ihnen ein, und das findet ihr in 5. Mose 6, die Verse 4 bis 8, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Später, als Gott die Israeliten herausforderte, zwischen Segen und Fluch zu entscheiden, wiederholte er das nochmal. Im 5. Mose, Kapitel 11, Vers 18. Gott sagt hier, macht diese Worte zu eurer Herzensangelegenheit. Bindet sie zur Erinnerung auf eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Und wenn man heute fromme Juden sieht, dann erkennt man sie daran, dass sie bis heute dieses Zeichen, Tefillin, ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß es auch nicht, dass sie dieses Tefillin tragen. Das Erste, was sie am Morgen tun, ist den Gebetsriemen anlegen und beten. Das Zeichen auf der Stirn soll daran erinnern, die Gedanken auf Gott auszurichten. Also mit meinem ganzen Kopf, mit meinem ganzen Denken auf das Ziel gerichtet sein, was Gott gemacht hat. Und der Riemen an der linken Hand, die nah am Herzen ist, die ist ja diese Entscheidungsinstanz. Also da geht es um Kopf, Denken und das Handeln. Und deswegen der Riemen an der Hand. Das ist das, was ich denke und was ich fühle. Und das soll von Gott bestimmt werden. Und jetzt seht ihr, Gott hat was geschaffen zum Segen für uns, weil es wichtig ist, und Satan pervertiert es. Macht daraus ein Zeichen, mit dem man nur kaufen und verkaufen kann. Und macht seinen Namen noch darauf. Wie glücklich sind wir, wenn wir unser Herz und unser Hirn von Gottes Willen prägen lassen und nicht von den Versprechen des Kopierers in die Irre leiten lassen. Das Problem dabei, auch der Teufel versucht Einfluss auf unsere Gedanken und auf unsere Herzen zu bekommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ohne den Heiligen Geist wären wir aufgeschmissen. Ich habe gestern, den Freitag, habe ich mit einem befreundeten Ehepaar haben wir zu Hause bei uns gesessen und haben einen gemütlichen Abend gehabt. Und wir kamen irgendwann auf das Thema, die Tochter von denen fragte mich, sag mal, glaubst du eigentlich, dass alles buchstäblich wahr ist, wie es in der Bibel steht? Und dann haben wir, ich habe kurz erwähnt, dass ich die Diskussion nicht angefangen habe. Das sind keine Christen, die da sind. Ich habe gesagt, ich hab jetzt die Diskussion nicht angefangen, aber ich antworte gerne auf die Frage. Und dann habe ich ihr erklärt, wie ich das sehe. Und irgendwann kamen wir zu dem Punkt, dass die Mutter sagte, glaubst du wirklich daran, dass es einen Gott gibt? Ich sagte, ja, das glaube ich schon. Und dann sage ich, glaubst du nicht daran? Ich sagte, nee, ich glaube nicht daran. Dann habe ich gesagt, aber ich glaube, dass er dir schon begegnet wäre. Nee, sagt er, das kann nicht sein, das würde nicht sein. Ich sage, doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass er, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Und so. Dann sagt sie, du bist aber intolerant. Dann haben wir die Diskussion ein bisschen abgelenkt und geschwächt. Aber versteht ihr, was ich meine? Ohne den Heiligen Geist kannst du Gott nicht erkennen. Kannst du auch nicht erkennen, was gut für dein Leben ist. Kannst du nicht erkennen, was Gott eigentlich für dich will, was dein Leben für einen Sinn macht. Und wir sind den Verführungskünsten des Satans ungeschützt ausgesetzt. Aber mit dem Heiligen Geist haben wir die Möglichkeit, für uns Gottes Plan zu erkennen und uns dafür zu entscheiden, diesen Plan zu verfolgen. Bei ihm wissen wir eben, dass seine Verheißungen und seine Versprechen keine leeren Versprechungen sind, die wir am Ende teuer bezahlen werden. Denn teuer bezahlt hat er, nämlich mit seinem Sohn, dass wir leben können. Der Feind Gottes versucht, die Menschen durch seine Kopien vom echten Leben abzubringen. Er weiß, dass es Gottes Wille ist, dem Menschen ein echtes und ein unvergängliches, im wahrsten Sinne des Wortes, paradiesisches Leben zu kreieren. Das hat er getan. Als er das Paradies geschaffen hat, hat er gesagt, so, das ist der Wohnraum, in dem ich mit euch zusammen wohnen möchte. Fantastisch. Da hätten wir all die Probleme nicht, die wir heute hier haben. Schnee wird es wahrscheinlich geben, aber wir würden wahrscheinlich nicht mehr frieren. Hoffe ich zumindest. Also in dem Paradies, wo ich bin, ist nur warm. Also wer da mit hin möchte, soll sich bei mir melden. Wir müssten uns nicht mit Lügen rumschlagen oder mit Krankheiten. Aber der Feind Gottes versucht eben, uns von diesem echten Leben abzubringen. Und wir Menschen haben tatsächlich leider es vorgezogen, lieber außerhalb dieses Einflussbereich Gottes zu leben. Und deshalb mussten wir das Paradies verlassen. Aber durch das Kommen von Jesus haben wir diesen Zugang zum Paradies wieder. Haben den direkten Zugang zu Gott wieder. Hat Gott teuer bezahlt mit dem Tod seines Sohnes. Und mit der Auferstehung haben wir nun die Möglichkeit, in diese helle, liebevolle und lebendige Gegenwart Gottes zurückzukehren. Eine Welt, die nicht mehr länger auf Kopien des Satans reinfällt, sondern die vom Schöpfer selber das Leben bekommt, Segen bekommt, Freude bekommt, Hoffnung, alles das, echtes, unvergängliches Leben bekommt. Fantastisch. Und noch dazu müssen wir nichts dafür bezahlen. Das ist was Satan nie macht. Ja? Bei dem gibt es nichts umsonst. Ja? Und wenn man dann guckt, hat Gott das sogar im Alten Testament schon gesagt und lädt uns durch Jesaja ein. Das schreibt Gott in Jesaja 55: Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorgt sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euer Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Der Text sagt, das Einzige, was wir tun müssen, ist in die Gegenwart Gottes zu treten und in seinen Segen zu kommen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns aufzumachen zu Gott. Mehr nicht. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen keine Vorleistung, wir müssen kein Leben haben, das vorher schon ganz gut war. Wir müssen nichts nachweisen. Wir können kommen, wie wir sind. Und bei Gott gibt es dann keine billigen Kopien oder leere Versprechungen. Er steht zu seinem Wort, das er uns sogar schriftlich gegeben hat. Und bei ihm gibt es eben vollkommenes Angenommensein. Er hat mich geschaffen, wie ich bin, und er hat mich gut geschaffen. Und er nimmt mich so an, wie ich bin. Er lässt mich nicht so, wie ich bin, er verändert mich. Aber ich bin gut, wie ich bin. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Und bei ihm gibt es Heilung für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist. Ehrlich, darauf freue ich mich. Wenn wir mal bei ihm sind, dann nie wieder über Krankheiten sprechen zu müssen. Nie wieder bei einem Arzt sitzen. Tut mir leid, aber vielleicht dann doch noch bei einem sitzen, aber nicht mehr über Krankheiten sprechen müssen. Da freue ich mich sehr drauf. Und bei ihm findest du Sinn für dein Leben. Und er ist der Einzige, bei dem es eben ewiges Leben gibt. Und jetzt wird es spannend. Das ewige Leben beginnt ja nicht erst, wenn ich jetzt irgendwann mal sterbe. Das ewige Leben beginnt jetzt. Sofort. Ab dem Moment, wo du ihm dein Leben anvertraust und Jesus folgst. Und Jesus nachzufolgen heißt eben nicht, ich habe keine Probleme mehr, ich bekomme keine Krankheiten mehr und ich laufe wie auf einer Wolke durch das Leben und alles ist gut und gesegnet und ich habe keine Sorgen mehr. Ganz im Gegenteil, manche Herausforderungen entstehen tatsächlich dadurch, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn annehme. Da muss man eben unter seinen Freunden schon mal solche Diskussionen führen. Ja? Ob Evolution tatsächlich wissenschaftlich belegt ist. Und wenn dann jemand sagt, man sollte mit Christen nie über wissenschaftliche Themen diskutieren, dann ist das schon ganz spannend. Also manche Herausforderungen entstehen tatsächlich, wenn du dein Leben in Jesu Hände legst. Aber welch ein Qualitätsunterschied ist es, wenn du nicht länger Lügen glaubst, sondern die Wahrheit kennst. Und die Wahrheit hat Jesus von sich gesagt. Ich bin der Weg, und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, dann sagt er weiter, ich bin die Wahrheit. Jesus in Person ist die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und niemand wird zu Gott kommen, außer durch mich. Das steht in Johannes 14, Vers 6. Und das ist die Wahrheit, auf die wir uns verlassen können. Keine Lüge, keine Kopie. Nichts, kein billiger Abklatsch, nichts Billiges, sondern echtes Leben, echte Wahrheit. Wenn man heute in der Gesellschaft fragt, was ist denn die Wahrheit? Dann wird rumgedruckst. Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Die Wahrheit ist nicht zu packen. Und doch, die Wahrheit ist Jesus Christus. Ganz einfach. Sie wollen es nicht hören, aber das ist nicht schlimm. Ja, wir sagen es immer wieder, bis sie es glauben oder auch nicht. Das ist nicht unsere Verantwortung. Aber Jesus Christus selbst sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Und ich glaube ihm und habe erlebt, dass es tatsächlich wahr ist. Amen.